NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Es ist erstaunlich, wie viele junge Juden in Deutschland derzeit Bücher herausbringen, die ihr Leben im Land reflektieren. Exemplarisch erwähnt seien Shahak Shapira mit »Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen« und Jascha Munk mit seinem Lebensbericht »Echt, du bist Jude?« Einen besonders fesselnden und gehaltvollen Beitrag zu einem differenzierten Bild leistet nun Dimitri Belkin mit seinem Buch »Germania, wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde«, das heute erscheint. Belkin zog 1993 als 22 Jahre alter Student der Geschichte und Philosophie aus der Ukraine nach Deutschland. Er kam allein und mit vielen Träumen im Rahmen der Regelung für jüdische Kontingentflüchtlinge, seine junge Frau und seine Eltern folgten. Heute ist er promovierter Historiker und Referent beim jüdischen Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk in Berlin. Er verbindet den selbstironischen Humor eines Wladimir Kaminer mit dem etwas erweiterten und geschärften Blick des Historikers und der persönlichen Ehrlichkeit eines Autors, der nahezu alle Probleme der Einwanderer in sich bündelte. Dimitri Belkin, als sie 1993 nach Deutschland kamen, hatten sie keine sehr konkrete Vorstellung vom Judentum. Teilweise neigten sie auch dem Christentum zu. Wie kam es denn, dass sie sich bewusst für ein Leben als Jude entschieden?
Also ich bin jüdischer Herkunft, mein Vater ist Jude, sodass das immer eine Alternative war. Dann kam 2000 unser Sohn Mark zur Welt und mit ihm massive Frage, wie wollen wir denn erziehen? Und wir einigten uns auf eine Wahl Judentum. Ein ganz wesentlicher Punkt, ich realisierte irgendwann meine jüdische Herkunft, mein Bewusstsein, vieles, was ich mit dem Judentum verbinde, will ich gar nicht verlieren, denn das Risiko ist hoch. Wenn ich jetzt sozusagen das aufgebe, wenn mein Sohn das nicht ist, dann ist es weg. Und das war womöglich Angst oder Unsicherheit, vielleicht aber auch von allem ein wenig, aber irgendwie auch die Vorstellung, das ist doch schön, Jude zu sein. Und daher die Entscheidung.
Wie viele Zuwanderer erfuhren Sie hier, dass Sie ohne jüdische Mutter, also nur mit jüdischem Vater, nach jüdischem Gesetz gar kein Jude sind, also nicht richtig zum Club gehören? Wie war das?
Ins Judentum in Deutschland zu kommen, bedeutet dann auch Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Nicht immer, bei weitem nicht immer, denn es gibt auch in Berlin wahnsinnig viele Juden, die gar keine Gemeinde brauchen. Aber irgendwie hatte ich die Vorstellung, es ist schön, in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft der Juden zu sein. Um in einer Gemeinschaft der Juden zu sein, brauchte ich entweder jüdische Mutter oder einen Übertritt. Ich hatte keine jüdische Mutter, so kam dann auch zu dieser Idee, dass wir als Familie, denn hier spielt auch meine Frau eine ganz wichtige Rolle, ich habe es nie allein entschieden sozusagen, wir haben das auch zu zweit entschieden, beziehungsweise zu dritt mit unserem Sohn später. So, und dann kam es zu dieser Idee, ich will doch dabei sein.
Sie sind dann ganz bewusst vor einem Beit Din mit Frau und Sohn, also vor einem Rabbinatsgericht der liberal geprägten Allgemeinen Rabbinerkonferenz zum Judentum übergetreten. Wie war dieser Übertritt?
Er war ein bisschen unspektakulär, er war aber auch schön. Er war unter der Goldenen Kuppel im Berliner Zentrum Judaicum, in der Synagoge, in der berühmten Neue Synagoge. Wir waren damals Frankfurter und wir kamen nach einem Beschneidungstermin, das heißt, mein Sohn und ich hatten zunächst einen Beschneidungstermin in Bayern und Gott sei Dank hatten wir eine tolle Moellen, Frau Dr. Rabbinerin Deusel, die das wunderbar gemacht
eine
hat.
Eine Mohelin ist eine Beschneiderin.
Eine Beschneiderin.
Und die ist Ärztin, die Frau.
Und die ist professionelle Ärztin und gleichzeitig sozusagen überzeugte Jüdin und heute Rabbinerin. Und das ist ganz wichtig, weil diese Mischung war entscheidend. In Bezug auf mich selbst konnte ich lachen. Aber unser Sohn, naja, da haben wir, meine Frau und ich, eine innere Beschneidungsdebatte, eine familieninterne geführt. Ist es doch okay? Sind wir jetzt nicht im Spätmittelalter? Und die Antwort war nein, weil es zum Judentum gehört. Und weil, wenn wir A gesagt haben, dann sagen wir auch dieses massive B. Und dann sind wir vor dem Rabbinatsgericht.
Moment. Ja. Wie schlimm war die Beschneidung für Sie und Ihren Sohn?
Wir fuhren in diesem Bamberg, in dieser höchstkatholischen Stadt sozusagen, zum Krankenhaus. Und da sah ich überall die Jesusfiguren, die riesigen. Und dann habe ich einmal scherzhaft im Bus gesagt, sorry, Bruder, das heißt, wir verabschieden uns sozusagen von deiner Religion. Aber das war eine erzwungene Ironie, denn natürlich hatte ich auch Angst, das ist gar keine Frage.
Hat es sehr weh getan?
Eher danach, weil es gibt auch so eine lokale Betäubung, sodass das eher paradox war für mich, dass ich währenddessen ein intellektuelles, lustiges Gespräch mit der Rabbinerin und Moellen führen wollte. Das war lustig und gleichzeitig extrem paradox. Das heißt, ich musste auch über mich selber später lachen. Über unseren Sohn, wie gesagt, nicht, aber Gott sei Dank war er klein und dann war dieses Ereignis für ihn ohne Folgen und die Entscheidung ist alles andere als ungesund oder unhygienisch oder unschön. Und es ist auch längst nachgewiesen, dass dass die Beschneidung eigentlich besser ist als keine Beschneidung. Und ich glaube schon, dass unser Sohn das auch im Nachhinein als etwas Positives sieht, das weiß ich. Und zu Ihrer ersten Frage, wie war das beim Rabbinatsgericht? Das war schön. Wenn die deutschen Familien kommen, dann gibt es Schwierigkeiten, weil in Deutschland stellt man sich zuerst die Frage, warum jetzt dieser Philosemitismus? Bei uns stellten sich die Fragen gar nicht, sondern das war irgendwie so eine Art Ergänzung. Das heißt, man stellte uns die Fragen, man wollte wissen und drei Rabbiner und alles wunderbar. Aber irgendwie, niemand stellte in Frage A, unseren Willen, unseren Wunsch und B, geben Sie bei mir ein bisschen davon aus, dass ich es bin, sozusagen. Ich
ergänze das. Dass Sie jüdisch sind.
Genau.
Sie haben 2010 in Frankfurt am Main eine ziemlich bedeutende Ausstellung arrangiert, ausgerechnet Deutschland hieß sie, jüdisch-russische Einwanderung in die Bundesrepublik, und Sie sprachen darin ausdrücklich von einem neuen deutschen Judentum. Diese starke Identifikation mit Deutschland löste regelrechte Proteste aus unter jüdischen Intellektuellen, also Micha Brumlik, Zili Kugelmann, Dan Diener. Wie sehen Sie sich heute selbst?
Ich bin jüdisch, selbstverständlich. Deutsch, ja, ganz klar. Ich gehöre zu diesem Land kritisch, egal wie, aber ich bin sozusagen ein Teil des Landes. Russisch geprägt, kulturell, ja, natürlich. Ukrainisch, ja, natürlich. Ich spreche die Sprache, ich schätze die Leute, ich mag auch das Land. Europäisch, kulturell vor allem. Und so hilft mir ein Historiker zu sein, um eben diese Sachen hoffentlich ein bisschen zusammentragen zu können, sozusagen zu sagen, okay, ich bin fähig zu einer selbstkritischen und selbstironischen Reflexion. Und das würde ich da so beschreiben.
Das war der Publizist und Historiker Dimitri Belkin. Sein sehr lesenswertes Buch Germania, wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde, ist bei Campus erschienen und ab heute für 19,95 € im Handel. Bei uns geht es gleich um einen Konflikt an der Uni Göttingen, wo der Vertrag eines Wissenschaftlers aus zweifelhaften Gründen nicht verlängert wurde. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
In diesem Jahr werden in Deutschland 3 jüdische Theologen zu orthodoxen Rabbinern ordiniert. Zu der Feier am 26. September in der Frankfurter Westend-Synagoge werden unter anderem der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und der Präsident des jüdischen Weltkongresses Ronald S. Lauder erwartet. Die 3 Theologen haben den Angaben zufolge ihre Ausbildung am orthodoxen Rabbinerseminar in Berlin bereits abgeschlossen. Sie werden in den jüdischen Gemeinden in Osnabrück, Leipzig und Erfurt tätig sein. Der frühere baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon ist als Vorstandssprecher des Kreisverbandes Konstanz abgewählt worden. Gedeon werden antisemitische Haltungen vorgeworfen. Im Streit um seine Person spaltete sich die AfD-Landtagsfraktion. Zudem läuft gegen ihn ein Parteiausschlussverfahren. In Berlin wird am Sonntag das 150. Jubiläum der neuen Synagoge begangen. Das Gotteshaus war mit 3200 Sitzplätzen einmal die größte Synagoge Deutschlands und eine der bedeutendsten europaweit. Mit goldener Kuppel im orientalischen Stil, Orgel und gemischten Chor stand sie für ein selbstbewusstes und modernes Judentum, das 3 Jahre nach der Eröffnung 1866 mit dem sogenannten Emanzipationsedikt die bürgerliche Gleichberechtigung erlangte. Nach der weitgehenden Zerstörung des Hauses im Zweiten Weltkrieg wurden Kuppel und historische Fassade zu Beginn der 1990er Jahre restauriert und das gesamte Gebäude als Zentrum Judaicum der Öffentlichkeit übergeben. Zum 287. Geburtstag des jüdischen Philosophen und Aufklärers Moses Mendelssohn sind in Berlin mehrere Auszeichnungen für Toleranz und Völkerverständigung verliehen worden. Der mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Moses-Mendelssohn-Preis des Landes Berlin ging an den Fußballspieler Jerome Boateng und an den evangelischen Theologen Peter von der Ostensacken. Die Schriftstellerin und Verlegerin Ulla Unselt-Berkiewicz wurde für ihren Einsatz mit der Moses-Mendelssohn-Medaille der gleichnamigen Potsdamer Stiftung geehrt. Soweit die Meldungen.
Aus für Salzborn, titelte schon im Juni die Jüdische Allgemeine und fragte, wieso die Georg-August-Universität Göttingen einen renommierten Politologen und Antisemitismusforscher loswerden will. Es geht um Samuel Salzborn, dessen befristete Professur im kommenden Jahr ausläuft und nicht verlängert werden soll. Das wäre nicht weiter bemerkenswert, wenn nicht der Fakultätsrat sich ausdrücklich für Salzborn ausgesprochen und der Stiftungsrat der Uni ihm sogar einen Preis verliehen hätten. Nun läuft das Berufungsverfahren und der Konflikt schwelt weiter. Michael Hollenbach berichtet.
Herr Salzmann hatte hier eine Professur für 5 Jahre, die laufen dann aus. Und deswegen ist es ein ganz normaler Prozess für uns. In diesem speziellen Falle war auch von Anfang an es klar, dass es nicht verlängert werden konnte.
Für die Göttinger Uni-Präsidentin Ulrike Beisiegel ist der Fall eindeutig. Der Fachschaftsrat der Sozialwissenschaften sieht das mit der Vertragsverlängerung dagegen ganz anders, erläutert dessen Sprecher Benjamin Söchtig.
Unserer Meinung nach hätte man ihn verlängern können, darüber, dass er eben ein Juniorprofessor ist, den man unter bestimmten Umständen halten kann. Das ist einfach politischer Wille gewesen, dass das nicht ging und eine enge Auslegung des Gesetzes.
Immerhin hatte sich auch der Fakultätsrat der Sozialwissenschaften einstimmig für Salzborn ausgesprochen. Ulrike Beisiegel ordnet das so ein.
Die Fakultätsräte gehen sehr stark nach der inhaltlichen Aufgabe und die Prüfung der rechtlichen Situation obliegt dann der Universität.
Doch während die Unileitung sich darauf beruft, dass eine Verlängerung einer befristeten Professur rechtlich nicht möglich sei, verweisen Unterstützer des Antisemitismusforschers darauf, dass es nach § 26 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes durchaus möglich gewesen wäre, Samuel Salzborn auf eine unbefristete Stelle zu berufen. Doch der Politikwissenschaftler sei der Unileitung politisch zu unbequem gewesen, vermutet Fachschaftssprecher Benjamin Söchtig. Salzborn bezieht Stellung zum Thema Antisemitismus in der Linkspartei und auch zum Thema Islamismus in Deutschland.
Es ist natürlich ein kontroverses Thema und das vielleicht auch manchmal Öffentlichkeit schafft, die nicht positiv immer ist, weil es eben kontrovers diskutiert wird und die Uni möchte sich eben als unpolitisch, glatt und konfliktfrei präsentieren.
Andere Kritiker wie der Publizist Matthias Künzel mutmaßen, Salzborn sei der Uni-Präsidentin zu Israel freundlich. Denn Ulrike Beisiegel habe sich jahrelang als Naturwissenschaftlerin in der Friedensarbeit engagiert, mit Israel-kritischen Tönen.
Völlig aus der Luft gegriffen,
entgegnet Beisiegel.
Ich bin noch nie Israel-kritisch gewesen und wir würden auch nie eine politische Entscheidung als Grundlage von einer Vertragsverlängerung machen. Die Politik darf in die Wissenschaft nicht reinspielen.
Mittlerweile hat die Universität die Professorenstelle neu ausgeschrieben, diesmal unbefristet. Samuel Salzborns Schwerpunkt, der Antisemitismus, soll auf jeden Fall fortgesetzt werden.
Sein Thema ist ein interessantes, wichtiges Thema. Wir werden das Thema wieder aufgreifen.
Merkwürdigerweise steht in der Ausschreibung aber lediglich:
Die Bewerberin, der Bewerber soll ausgewiesen sein durch eigene Forschungsbeiträge in einer der Sozialwissenschaften, wenn möglich mit einem wissenschaftstheoretischen oder methodologischen Schwerpunkt.
Samuel Salzborn, der sich zu dem ganzen Thema nicht äußern möchte, lässt noch offen, ob er sich für die Professur bewerben wird. Nicht beteiligt an dem Auswahlverfahren sind allerdings Benjamin Söchtig und der Fachschaftsrat.
Nun wurde uns von der Präsidentin mitgeteilt, dass alle Studierenden, die sich für Salzborn engagiert hätten, und es waren knapp 500, befangen seien und nicht in diese Kommission dürften. Und das haben wir auch durchaus so wahrgenommen, dass es ein aktiver Versuch war, uns an der Beteiligungsmöglichkeit zu hindern.
Proteste wie der des Zentralrats der Juden sowie ein offener Brief, der von 120 Institutionen und Organisationen sowie 360 Persönlichkeiten, darunter Dutzende Professoren, unterzeichnet wurde, können wohl nicht verhindern, dass Salzborn die Uni Göttingen verlassen muss. Für Raphael Groß, Direktor des Leipziger Simon-Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur, ein fatales Signal. In einer Stellungnahme schreibt er, Samuel Salzborn sei zu einer Ein-Mann-Institution der Antisemitismus- und Rechtsradikalismusforschung geworden.
Die Universität Göttingen setzt mit ihrem Vorhaben ausgerechnet jetzt einen ausgewiesenen Spezialisten in diesem Themenfeld, wie es Salzborn ist, als leicht ersetzbar zu betrachten, ein falsches Zeichen. Offenbar hat man sich nicht darüber informiert, dass es so viele Experten auf seinem Niveau gar nicht gibt.
Wird der Antisemitismusforscher Samuel Salzborn weiter an der Uni Göttingen arbeiten können? Ein Bericht von Michael Hollenbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jona Simon aus Oldenburg.
Wenn wir über die Tora reden, die schriftliche Grundlage unserer Religion, kehren wir meist die positive Seite heraus. Dies gilt vor allem, wenn wir uns im Rahmen des interreligiösen Dialogs bewegen. Und dies gilt erst recht heutzutage, wo alle Religionen versuchen zu erklären, dass die ihrige doch friedfertig ist und nichts sehnlicher herbeiwünscht als den Weltfrieden. Wenn wir uns aber die Lesung für den heutigen Schabbat anschauen, lesen wir von Mord und Totschlag, Ausrottung und Krieg. Auch dies ist Teil der Tora. Nicht, weil die Tora uns zu Gewalt aufruft, sondern weil es Teil des Lebens ist. Seit Menschengedenken finden Streitigkeiten und Kriege statt, kämpfen Menschen gegeneinander und töten einander. Natürlich ist das kein Idealzustand. Das ist auch nicht, was die Tora uns zu vermitteln versucht. Sie geht einfach davon aus, dass es das gibt und legt uns jetzt Handlungsanweisungen vor, wie wir zu verfahren haben, wenn so etwas passiert. Die Tora sagt explizit, morde nicht. Wenn es aber doch zu einem Mord gekommen ist, muss sich die Gesellschaft dazu in irgendeiner Weise verhalten. Ähnlich verhält es sich mit der Herausforderung eines Krieges. Krieg ist kein wünschenswerter Zustand. Wenn eine Partei aber doch in den Krieg zieht, gibt die Tora bestimmte Verhaltensregeln vor. So darf bestelltes Land des Feindes geerntet werden, es dürfen aber keine fruchttragenden Bäume gefällt werden, um aus dem Holz Belagerungsgeräte herzustellen. Diese Regel soll sicherstellen, dass dem Feind nach Beendigung des Krieges nicht die Existenzgrundlage fehlt. Zur Zeit der Tora waren Kriege zwischen Städten oder sogar ganzen Völkern gang und gäbe. Der Angriffskrieg war keine zu ächtende Tat. Allerdings haben die Rabbiner, die später für die Auslegung und Umsetzung der Gesetze zuständig waren, den Angriffskrieg verboten. Das Recht auf Verteidigung im Angriffsfall bestand und besteht aber weiterhin. Es wird nicht zu absolutem Pazifismus aufgerufen. Dieser jüdische Grundsatz zeigt sich heute auch noch, und zwar im Namen der israelischen Armee. Auf Hebräisch heißt sie Tzava Haganah le-Israel, Armee zur Verteidigung Israels. Was die Tora in Bezug auf Krieg sagt, ist, dass Frieden dem Kampf in jedem Falle vorzuziehen ist. Rabbi Jehoshua von Siknin sagte im Namen von Rabbi Levi, dass Gott sogar mit dem einverstanden war, was Moschee entschied. Gott befahl Moschee, gegen Sichon in den Krieg zu ziehen. Aber Moschee hielt sich nicht an Gottes Befehl. Stattdessen sandte er Kundschafter in die Stadt. Daraufhin sprach Gott zu Moschee, dass, obwohl er sich nicht an seine Befehle gehalten habe, er, Gott, mit Moschees Handeln einverstanden sei, da Moschee den Frieden dem Krieg vorgezogen habe. Aus diesem Grund, so Gott, solle von nun an immer, bevor ein Kampf begonnen werde, ein Friedensangebot gemacht werden. Wir sehen hier, dass es manchmal nicht nur nötig ist, sich Gottes Wort zu widersetzen, wenn man eine friedlichere Lösung im Sinn hat, sondern dass sogar Gott manchmal einsieht, dass der Mensch gar nicht so unfähig ist, wie es heute oft den Anschein hat. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg.
Shabbat Shalom. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.